Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Der Tag danach bei der SVP. Das klare Ja zur Personenfreizügigkeit macht die Gräben in der Partei tiefer. Und am Tag danach taucht ein Wort wieder auf in der Schweizer Politik, das lange Tabu war: EU-Beitritt. Das deutliche Ja von gestern ist auch Stoff fürs Tagesgespräch um 13 Uhr mit Bundesrätin Doris Leuthardt. Andere Schlagzeilen: Entwarnung der Geologen, die Gotthard-Autobahn wird wieder geöffnet. Ohnmacht der Feuerwehr, die verheerenden Buschbrände in Australien sind immer noch außer Kontrolle. Rendezvous, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst der Blick auf die wichtigsten Meldungen mit Thomas Fuchs.
Nach rund 36-stündiger Sperrung wird die Gotthard-Autobahn in diesen Minuten wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Urner Kantonspolizei mit. Bei Amstieg waren in der Nacht auf gestern Felsbrocken und Geröll auf die Autobahn und die darunterliegende Hauptstrasse gestürzt, worauf die Fahrbahnen aus Sicherheitsgründen gesperrt wurden. Auf der Hauptstrasse war der lokale Verkehr bereits gestern wieder gestattet. Die Sperrung der Autobahn A2 wurde nun aufgehoben, nachdem Fachleute das Felssturzgebiet begutachteten. Weil die Schäden auf der Autobahn behoben werden müssen, wird der Verkehr vorerst in beiden Richtungen nur einspurig geführt. In Deutschland soll Karl Theodor zu Guttenberg neuer Wirtschaftsminister werden. Das hat der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer bekannt gegeben. Dies sei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel abgestimmt. Der 37-jährige Guttenberg ist derzeit Generalsekretär der bayerischen CSU und würde Nachfolger des amtsmüden Wirtschaftsministers Michael Gloss. Gloss hat heute offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Der japanische Autohersteller Nissan baut weltweit 20.000 Stellen ab. Das sind fast 10% der Belegschaft. Als weitere Reaktion auf den rückläufigen Absatz fährt Nissan die Produktion vorübergehend zurück. Der Konzern rechnet laut seiner Mitteilung damit, dass der Verlust bis zum Ende des Geschäftsjahres im März auf mehr als 3 Milliarden Franken wachsen wird. In Frankreich soll die angeschlagene Autoindustrie eine Finanzspritze von 6 Milliarden Euro erhalten. Das melden verschiedene Zeitungen. Nach wochenlangen Verhandlungen werde die Staatshilfe am Nachmittag von Präsident Sarkozy bekannt gegeben. Es handle sich um Kredite zu günstigen Zinsen. Die Unterstützung für die Autoindustrie sei an mehrere Bedingungen geknüpft. So dürften die beiden großen Konzerne Peugeot Citroën und Renault keine Stellen abbauen oder Fabriken schließen und Manager müssten auf Bonuszahlungen verzichten. Trotz der Wirtschaftsflaute wird immer noch viel Schweizer Schokolade gegessen. Letztes Jahr wurden 2% mehr verkauft. Der Umsatz stieg um über 9% auf 1,8 Milliarden Franken. Laut dem Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten, Schokosuisse, stieg der Umsatz nicht zuletzt wegen der höheren Preise. Diese seien gestiegen, weil die Rohstoffe teurer geworden seien. Von der gesamten Produktion wurden 60% ins Ausland verkauft, am meisten nach Deutschland. Zum Wachstum trugen aber auch Schweizer Schleckmäuler bei. Hierzulande stieg der Pro-Kopf-Konsum auf fast 12,5 Kilo Schokolade. Die Verteidigungsministerin von Madagaskar ist zurückgetreten. Cécile Manorohanta reagierte damit auf die Erschießung von mindestens 25 Demonstranten durch Sicherheitskräfte am vergangenen Samstag. Sie könne nicht akzeptieren, dass das Blut ihrer Landsleute vergossen worden sei, sagte Manorohanta. Hintergrund der Unruhen auf der Tropeninsel Madagaskar ist ein Machtkampf zwischen dem Bürgermeister der Hauptstadt und dem Staatspräsidenten. In Australien sind bei den schlimmsten Buschbränden seit Jahrzehnten über 130 Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahl könnte laut den Behörden aber noch steigen, da die Helfer noch nicht in alle Gebiete vordringen konnten. Starke Winde und große Hitze um die 45 Grad treiben das Feuer seit Freitag vorwärts. Mehr als 400 Menschen wurden verletzt, Tausende sind obdachlos. Die Behörden vermuten, dass häufig Brandstifter am Werk waren. An der Skiweltmeisterschaft in Val d'Isère ist der erste Teil der Superkombination der Männer absolviert. Nach der Abfahrt führt der Norweger Axel Svindal vor dem Amerikaner Bodie Miller. Als bester Schweizer liegt Silvan Zurbriggen auf Rang 12, Sandro Villetta folgt auf Rang 15. Der Kombinationsslalom beginnt um 17 Uhr. Bereits um 13 Uhr soll in Val d'Isère zur Frauenabfahrt gestartet werden. Dieses Rennen musste gestern wegen des Neuschnees abgesagt werden.
12.36 Uhr hier im Rendezvous heißt die Frage in den nächsten Minuten vor allem, wie weiter? Wie weiter bei der SVP nach der Schlappe gestern bei der Abstimmung über die Personenfreizügigkeit? Wie weiter in Rumänien und Bulgarien? Verstärkt das Schweizer Ja dort die Abwanderung? Wie weiter im Verhältnis mit der EU? Wird der EU-Beitritt doch wieder aktuell? Das sind auch Fragen im Tagesgespräch mit Bundesrätin Doris Leuthard als Gast. Und wie weiter mit der Pauschalsteuer für reiche Ausländer, nachdem der Kanton Zürich sie abschafft? Die anderen Themen: die Gefahrensituation für die Gotthardautobahn, der Wechsel im deutschen Wirtschaftsministerium und die verheerenden Waldbrände in Australien. Jetzt aber zuerst Börsenzahlen, Wetterprognose und Verkehrsmeldungen. Thomas Fuchs.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.171 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 50,60 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,28. Das Wetter bis heute Montagabend. Im Norden gibt es trotz teils dichteren Wolken auch sonnige Abschnitte, bei Höchstwerten um 4 Grad. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und später kommt aus Westen Regen auf. Zu Beginn fällt zum Teil noch Schnee, dann steigt die Schneefallgrenze auf 12 bis 1800 Meter an. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 8 Grad. Morgen Dienstag ist es im Norden stürmisch, dazu wechseln sich Schauer und sonnige Abschnitte ab. Im Süden ist es trüb und zeitweise nass. Die Höchstwerte liegen bei rund 6 bis 10 Grad. Am Mittwoch schneit es im Norden bei 3 Grad, im Süden scheint mit kräftigem Nordföhn auf die Sonne bei 11 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist die A2 zwischen Amsteg und Göschnen wieder offen. Der Verkehr wird in beiden Richtungen einstreifig geführt. Auch die Hauptstraße ist wieder für sämtliche Verkehrsteilnehmer offen. Und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende stockender Verkehr.
Sie hat viel investiert und viel verloren, die SVP. Nach dem deutlichen Abstimmungsresultat zur Personenfreizügigkeit heißt es bei der wählerstärksten Schweizer Partei heute Wunden lecken. Dabei öffnen sich die alten Gräben innerhalb der SVP. Während die Parteileitung am europakritischen Kurs festhalten will, gibt es bedeutende SVP-Vertreter, die einen Marschhalt verlangen. Sie wollen eine Stärkung der liberalen Kräfte. Das aber würde Christoph Blocher schwächen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Kaum war gestern die Abstimmungsschlappe öffentlich, da gab SVP-Parteipräsident Toni Brunner bereits den nächsten Streich bekannt.
Die SVP prüft eine Volksinitiative, und zwar für die Begrenzung der Personenfreizügigkeit.
Brunner fokussiert mit dieser Ankündigung auf die 40%, welche die Personenfreizügigkeit abgelehnt haben, eine europakritische Basis und potenzielle Wählerschaft. Dabei blendet Brunner aber die knapp 60% aus, welche gestern den bilateralen Weg gefestigt haben, was SVP-Ständerat Alex Kupprecht als falsch empfindet.
Ich glaube, es geht jetzt nun darum, nicht zuletzt auch den Volkswillen, der gestern ja ganz deutlich zum Ausdruck gekommen ist, auch zu respektieren. Ich würde es eher als Zwängerei betrachten, wenn man jetzt bereits wieder eine Initiative lancieren würde und eine Korrektur heranführen möchte.
Auch Bauernverbandspräsident Hans-Jörg Walter plädiert für einen Marschhalt. Es gelte, den harten Kurs in europapolitischen Fragen zu überdenken.
Man muss eben auch etwas pragmatisch sein, und vor allem die wirtschaftlichen Faktoren vielleicht etwas mehr berücksichtigen als die emotionalen gesellschaftspolitischen.
All dies wollen die kritischen SVP-Parlamentarier an der nächsten Fraktionssitzung zur Sprache bringen. An der sogenannten Kopflehrte wollen sie den liberalen und wirtschaftsfreundlichen Flügel rund um Peter Spuhler stärken. Nationalrat Ulrich Gierzendanner.
Ja, ich werde sogar die Forderung aufstellen, dass Herr Spuhler in die Parteileitung kommt, sofern er das selbst will. Wissen Sie, hier geht es nicht um Krieg oder Frieden. Hier geht es ganz klar, die Partei zu stärken und damit unser Land zu stärken.
Neue Köpfe in der Parteileitung, die heute mit Christoph Blocher und dessen Weggefährten besetzt ist, diese Diskussion wünscht sich auch Nationalrat Felix Müri.
Die Parteileitung ist so zusammengesetzt nach der Abwahl von Christoph Blocher auf Opposition. Jetzt haben wir jemanden in der Regierung. Auch da müssen wir ganz klar Weichen stellen, wie wir weiterfahren innerhalb von der Fraktion und mit der Parteileitung. Es darf alles an einer Klopflehrte diskutiert werden.
Zur Diskussion kommen könnte dabei auch ein Vorschlag, wonach Christoph Blocher an den Fraktionssitzungen nicht mehr teilnehmen soll. Christoph Blocher selber wollte heute zu all dem kein Interview geben. Sein Parteipräsident Toni Brunner würde einen möglichen Ausschluss von Christoph Blocher aus den Fraktionssitzungen aber nicht unterstützen.
Ich halte nichts von diesem Antrag, und zwar ganz einfach darum, weil es mir persönlich auch wichtig ist, dass die Partei, auch die Parteispitze und auch die Fraktion eng miteinander verknüpft sind und man die politischen Herausforderungen dort auch miteinander diskutieren kann.
Für Brunner ist und bleibt Christoph Blocher Gold wert für die SVP. Und auch Christoph Blocher ist da wohl derselben Meinung. Morgen bereits ist es nämlich Christoph Blocher, der die erste SVP-Medienkonferenz nach der gestrigen Abstimmungsschlappe bestreiten wird.
Pascal Krauthammer über die Lage der SVP. Diejenigen Länder, um die es bei der gestrigen Abstimmung gegangen ist, Rumänien und Bulgarien, haben das schweizerische Ja zur Personenfreizügigkeit freudig aufgenommen. Aber in die Freude mischt sich auch Skepsis, denn die Personenfreizügigkeit bringt den beiden jüngsten EU-Mitgliedsländern auch Nachteile. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Das Ja der Schweiz sei als ein Zeichen der Offenheit zu verstehen, sagte ein Kommentator gestern im bulgarischen Fernsehen. Die Schweizer hätten sich nicht von Angst machen und Schwarzmalen beeinflussen lassen, sondern bemerkenswerte Weitsicht bewiesen. Dies sei nicht selbstverständlich, findet heute auch die rumänische Zeitung Quotidianul. In einer Zeit der Krise, in der bei anderen protektionistische Tendenzen zum Vorschein kämen, habe sich das Schweizer Volk für die Öffnung entschieden. Es denke europäischer als viele EU-Völker. Quotidianul hat nicht weniger als 4 Artikel zum Thema verfasst. Überhaupt ist die Abstimmung in der Schweiz auf ein überraschend großes Echo gestoßen. Radio und Fernsehen in Rumänien und Bulgarien berichteten gestern ausführlich über das Votum des Schweizer Volks, brachten Reportagen aus Genf und Zürich und ließen Landsleute zu Wort kommen, die in der Schweiz leben und sie loben. Auch die heutigen Tageszeitungen berichten allesamt über das Abstimmungsergebnis, wenn auch meistens in nüchtern gehaltenen Nachrichtenstil. Aber angesichts des geringen Interesses an dieser Frage im Vorfeld des Urnengangs, als man sich vor allem über die Rabenplakate empörte, ist das schon bemerkenswert. Dass nun die große Wanderungswelle in die Schweiz einsetzt, wird weder in Bukarest noch in Sofia erwartet. Immer wieder heißt es bei den dortigen Regierungen, die Menschen, die auswandern wollten, hätten dies längst getan. In dieser Feststellung kommt aber womöglich auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Exodus nun ein Ende haben möge. Denn immerhin haben seit 1989 gut 2 Millionen Rumänen und 1 Million Bulgaren ihrem Land den Rücken gekehrt. Sehr oft innovative Arbeitskräfte oder gut ausgebildete Akademiker, die jetzt in der Heimat fehlen, wo sie dringend benötigt würden. In die Freude über die Personenfreizügigkeit mischt sich darum auch Skepsis, denn in Rumänien und Bulgarien ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Personenfreizügigkeit vor allem den reichen Ländern diene, welche die guten und jungen Leute anlocken könnten. Dies wirkt sich ungünstig auf die demografische Entwicklung und damit auf die Sozialwerke der beiden Länder aus. Mit verzweifelten Kampagnen versuchen die Regierungen deshalb, ihre Arbeitsmigranten zur Rückkehr zu bewegen, bisher mit wenig Erfolg. Aber im Zuge der Wirtschaftskrise ist es gut möglich, dass manch einer einen Neustart in seiner Heimat der Arbeitslosigkeit im Ausland vorzieht.
Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Zurück in die Schweiz. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 60% für eine Europavorlage taucht schnell wieder ein Wort auf: EU-Beitritt. Das wird aber gerade von den bürgerlichen Parteien schnell, beinahe reflexartig, wieder zurückgewiesen. Bei mir im Studio ist jetzt Inlandredaktor Oliver Washington. Oliver Washington, Warum ist das so? Warum dieser Reflex?
Ja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir kurz zurückblenden. Beide Parteien, die FDP und die CVP, bekannten sich einst explizit zum EU-Beitritt. Die FDP schrieb den EU-Beitritt ins Parteiprogramm und die CVP formulierte sogar bereits 1988 den EU-Beitritt als Ziel. Diese Befürwortung eines EU-Beitritts führte allerdings bei beiden Parteien zu einem Wählerverlust. Beide Parteien verloren Wähler an die SVP. Die CVP unterstützte zum Beispiel auch die Initiative der neuen europäischen Bewegung, über welche wir 2001 abstimmten und welche die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen verlangte. Allerdings 77% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten Nein zu dieser Initiative. Das führte zu einem regelrechten EU-Trauma bei der CVP und von nun an war klar, von einem EU-Beitritt sprechen wir nicht mehr.
Sie sagen also, es gibt keine Alternative zum bilateralen Weg, aber auch dieser bilaterale Weg ist nicht ohne Steine, wenn man an all das EU-Recht denkt, das die Schweiz übernehmen soll.
Genau, und das wissen auch die CVP und die FDP. Das größte Problem ist sicher, dass die EU immer stärkeren Druck aufsetzt, dass die Schweiz eben EU-Recht übernehmen soll. Der Grund ist klar, das sind wirtschaftliche Überlegungen. Wenn die EU zum Beispiel neue Standards setzt in der Computertechnologie und diese Standards auch auf die Schweiz übertragen kann, dann haben EU-Firmen hier auf dem Schweizer Markt eben einen Vorteil, beispielsweise im Kampf gegen amerikanische Firmen. Das mögen oftmals technische Fragen sein, trotzdem führt die Schweiz die grosse Frage, wie kann sie hier mitreden oder vielleicht auch mitentscheiden? Die SP und die Grünen wollen in die EU, die Bürgerlichen sagen wie gesagt nein, das Zauberwort auf dieser Seite heisst Rahmenabkommen.
Rahmenabkommen, wie könnte das aussehen? Wie könnte ein solches Abkommen aussehen?
Das steht alles noch in den Sternen, aber aus Schweizer Sicht müsste ein solches Abkommen drei zentrale Fragen klären. Erstens, in welchen Bereichen soll EU-Recht auch für die Schweiz gelten? Zweitens, wie kann garantiert werden, dass die Schweiz bei der Ausgestaltung des Rechts mindestens mitreden kann? Und drittens, wie kann garantiert werden, dass in der Schweiz auch in Zukunft das Volk das letzte Wort hat? Diese drei Fragen müssten aus Schweizer Sicht geklärt werden und bereits in der letzten Session hat das Parlament dem Bundesrat den Auftrag gegeben, abzuklären, ob ein solches Abkommen mit der EU ausgehandelt werden kann. Und am nächsten Donnerstag findet nun ein Treffen statt in Brüssel zwischen Bundesrätin Galmiret und EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner.
Inlandredaktor Oliver Washington. Das Ja zur Personenfreizügigkeit besprechen wir auch im Tagesgespräch mit Bundesrätin Doris Leuthardt. Im Kanton Zürich haben die Stimmbürger gestern Ja gesagt zur Initiative einer kleinen Linkspartei und damit die Steuerprivilegien für reiche Ausländerinnen und Ausländer abgeschafft. Die sogenannte Pauschalsteuer gibt es also bald nicht mehr im Kanton Zürich. Das lässt den Rest der Schweiz nicht kalt. Die Gegner dieser Pauschalsteuer fühlen sich jetzt im Aufwind. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Häufig sind es Ausländer mit großen Namen, die in der Schweiz kleine Steuerrechnungen zahlen, weil sie pauschal besteuert werden. Die Musiker Phil Collins und Tina Turner zum Beispiel oder Wirtschaftsgrößen wie Viktor Wechselberg. Sie alle erfüllen eine entscheidende Bedingung für die Pauschalbesteuerung. Sie sind nicht erwerbstätig in der Schweiz. Ihre Steuerrechnungen sind geheim. Bekannt ist nur, im Durchschnitt zahlen die insgesamt rund 4'000 Pauschalbesteuerten in der Schweiz jährlich Steuern in der Höhe von je rund 150'000 Franken. Da stellt sich die Frage der Steuergerechtigkeit, wohl der Hauptgrund für den Volksentscheid in Zürich für die Abschaffung der Pauschalsteuer. Für SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga ein Signal.
Die Bevölkerung im Kanton Zürich hat gezeigt, dass sie nicht bereit ist, dass man einzelne Steuerzahler privilegiert. Die Gleichbehandlung in der Besteuerung muss einen erhöhten Stellenwert bekommen.
Bis ins bürgerliche Lager geht heute die Kritik an der Pauschalsteuer. CVP-Ständerat Bruno Frick zum Beispiel. Er greift vor allem die lateinischen Kantone Waadt, Wallis, Genf und Tessin an. 90% aller Pauschalbesteuerten leben in diesen Kantonen. Und das sei kein Zufall, sagt Bruno Frick.
Ausländer werden geködert mit tiefen Pauschalsteuern. Da muss die Politik handeln und sonst wird das Volk, wie im Kanton Zürich, die Sache selber totschlagen.
Zumindest diskutieren wird die Politik. Auf der Traktantenliste des Ständerats steht eine Standesinitiative aus St. Gallen. Diese verlangt die Abschaffung der Pauschalsteuer in der ganzen Schweiz. Die Parteien rechts der Mitte dürften sich dem widersetzen. Die Linke ist dafür, die CVP gespalten. Bruno Frick möchte einen Mittelweg, kein Verbot der Pauschalsteuer, aber...
Ich wünsche mir flexiblere Regelungen, wo das effektive Vermögen dieser Personen besser angeschaut wird und aufgrund dieses Vermögens und des daraus fließenden Einkommens eine Pauschale festgelegt werden kann.
Aktiv wird nun auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. Deren Präsident Christian Wanner möchte eigentlich die Pauschalsteuer beibehalten.
Wenn wir die Pauschalbesteuerung aufrecht erhalten wollen, müssen wir uns darüber unterhalten, was besteuert wird, wie hoch die Ansätze sein sollen und das in den einzelnen Kantonen ungefähr gleich handhaben.
Allerdings, die Kantone haben bereits vor rund 2 Jahren versucht, die Pauschalsteuer zu erhöhen. Sie wurden sich aber nicht einig. Vor allem die Westschweizer Kantone widersetzen sich. In der Watt und im Wallis lebt die Hälfte aller pauschal besteuerten Ausländer. Sie bringen diesen Kantonen weit mehr ein als die wenigen pauschal besteuerten im Kanton Zürich zum Beispiel. Reaktionen aus der Westschweiz zeigen es heute. Eine breite Mehrheit möchte wohl deshalb nichts ändern bei der Pauschalsteuer. Trotz des Signals aus Zürich, die Pauschalsteuer ist einstweilen noch nicht am Ende.
Entwarnung am Gotthard. Die Autobahn A2 ist in diesen Minuten wieder freigegeben worden. Nach einem Felssturz war diese Nord-Süd-Achse ja seit Sonntagnacht in beiden Richtungen gesperrt zwischen Amsteg und Göschenen. Nachdem Fachleute die Abbruchstelle besichtigt haben, hat das Bundesamt für Straßen die Sperre jetzt aufgehoben. Zugeschaltet Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller. Andrea Keller, ist die Gefahr tatsächlich gebannt?
Vorläufig ja, sagen die Verantwortlichen. Allerdings erst vorläufig. Denn definitiv entscheiden könne man erst im Frühling nach der Schneeschmelze. Heute Morgen sind Geologen über die Abrissstelle geflogen. Die Schneedecke habe die Beurteilung der Situation erschwert. Im Moment bestehe aber kein Risiko. Unmittelbar seien keine weiteren Felsabbrüche zu erwarten. Aufgrund der Räumungs- und Reparaturarbeiten rollt der Verkehr auf der Autobahn A2 zurzeit allerdings nur einstreifig. Die Urner rechnen damit, dass die Behinderungen noch einige Tage andauern. Einige Wochen sogar werden die Arbeiten an den Schutzeinrichtungen in Anspruch nehmen. Teils Schutznetze sind durch den Steinschlag stark beschädigt worden.
Information aus der Zentralschweiz von Andrea Keller. Dass in der Politik gelegentlich Mitglieder einer Regierung zurücktreten, ist nicht außergewöhnlich. Wenn allerdings mitten in der Wirtschaftskrise der Wirtschaftsminister des größten EU-Landes seinen Hut nimmt mit der Begründung, er habe keine Lust mehr auf dieses Amt, dann ist das doch bemerkenswert. Deutschlands Wirtschaftsminister Michael Gloß von der bayerischen CSU hat genau das am Wochenende getan. Die Hintergründe von Gloß' Rücktritt sind unklar, aber seit knapp 2 Stunden weiß man, wer sein Nachfolger wird. Aus Berlin der Bericht unseres Korrespondenten Fritz Dinkelmann.
Der Nachfolger von Michael Gloß als Wirtschaftsminister ist ein Senkrechtstarter. Einer, den die meisten Menschen in Deutschland bis dato aber gar nicht kennen, obwohl dieser Politiker einen Namen trägt, der allein schon auf sich aufmerksam macht. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Wilhelm Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg oder etwas einfacher gesagt Karl Theodor zu Gutenberg, so heißt der neue deutsche Wirtschaftsminister. Er ist 37 Jahre alt und seit ein paar Monaten CSU-Generalsekretär. Dazu gemacht hat ihn CSU-Parteichef Horst Seehofer, zu dessen engsten Vertrauten der Jurist zu Gutenberg gehört. Seehofer hat ihn vor knapp 2 Stunden als Politiker mit breitem politischen Horizont gewürdigt und fundierte Wirtschaftskenntnisse habe der Unternehmer zu Gutenberg überdies. Dem abtretenden Minister Michael Gloß dankte Seehofer in eher dürren Worten für seine jahrzehntelange Arbeit in unterschiedlichen Funktionen und ging dabei noch einmal kurz auf die dubiosen Umstände dieses Rücktritts ein. Er habe am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz von den Medien gehört, dass Gloß aus dem Amt scheiden wolle und ihm ein entsprechendes Schreiben geschickt habe. Nur leider, dieses Schriftstück war in der Münchner Staatskanzlei lange nicht auffindbar und auch Gloß selbst war abgetaucht. Gestern dann kam es doch zu einem Gespräch zwischen Seehofer und Gloß, der sich als Wirtschaftsminister von seinem Parteichef offenbar gemobbt fühlte. Allerdings ist bis heute völlig unklar, was Michael Gloß, diesen bislang immer so loyalen und auch populären Parteisoldaten, dazu bewegte, sich, seiner Partei und der Großen Koalition eine solche Peinlichkeit zu bescheren und eine Krise in der Krise heraufzubeschwören. Die Kanzlerin hat einmal leer geschluckt und dann die Rochade im Wirtschaftsministerium akzeptiert, aber das wohl nicht ohne eine gewisse Genugtuung, denn die Münchner Chaostage haben eben jenen Horst Seehofer geschwächt, der seit Monaten in Berlin ganz groß aufgetrumpft hat. Neuer CSU-Generalsekretär wird im Übrigen Alexander Dobrindt. Ebenfalls sehr jung, ebenfalls unbekannt, aber, sagte Seehofer heute, das sei genau das, was er möchte, jungen, hochqualifizierten Politikern eine Chance zu geben.
Australien ist im Ausnahmezustand. Bei den schlimmsten Busch- und Waldbränden seit Jahrzehnten steigt die Zahl der Opfer weiter an. Zurzeit sprechen die Behörden von mehr als 130 Toten und in einigen Dörfern, die am Wochenende vom Feuer erfasst wurden, geht die Suche nach Opfern erst jetzt richtig los. Nach wie vor sind viele Brände außer Kontrolle und bedrohen Dörfer und Kleinstädte. Deshalb die Frage an Australien-Korrespondent Urs Welterlin. Was macht denn die Bekämpfung dieser Brände so schwierig?
In erster Linie sind es die Winde. Die Winde sind völlig unberechenbar. Wir haben auch am Wochenende Winde von bis zu 100 Stundenkilometern erlebt, die wie ein Blasebalg diese Feuer anfachen. Das führt dazu, dass man sich als Hausbesitzer eigentlich noch ganz sicher fühlt, in der Distanz, mehrere Kilometer Entfernung, dieses Feuer, diesen Rauch sieht. Aber das kann sich so blitzartig ändern, dass buchstäblich in wenigen Minuten das eigene Haus dann in Flammen steht. Dazu kommt, dass natürlich das ganze Gebiet sehr, sehr trocken ist. Nach vielen Monaten ohne Niederschlag oder kaum Niederschlag ist der Boden trocken, die Bäume sind dürr und das führt zu einer wirklich tödlichen Kombination.
Die Behörden vermuten, dass viele Brände gelegt wurden. Warum diese Vermutung? Wie kommen Sie darauf?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil Beweise für diese Vermutungen, wie Sie sagen, hat bisher noch niemand vorgelegt. Aber es ist leider in solchen Fällen immer wieder so, dass es Leute gibt, die, um Aufmerksamkeit zu erregen, solche Brände legen. Sehr oft auch, weil sie schlichtweg es toll finden, spannend finden, dass jetzt hier die Feuerwehr im Einsatz ist. Und es gibt natürlich dann auch noch die Leute, die schlichtweg einfach, man muss fast sagen, so blöd sind und immer noch Zigarettenstummel aus dem Fenster werfen beim Autofahren. Das ist in einem Fall ganz klar die Ursache gewesen, wie die viktorianische Polizei heute mitgeteilt hat.
Wie reagiert die Politik auf diese außerordentliche Situation?
Die Politik ist echt geschockt. Es war jetzt gerade heute Abend in den Abendnachrichten die Situation im Parlamentsgebäude in Canberra, wo also der Oppositionsführer Malcolm Turnbull, aber auch Vizepremierministerin Julia Gillard, die standen da am Rednerpult wirklich in Tränen. Und sie sind nicht die Einzigen. Premierminister Kevin Rudd hat heute früh, als er gesagt hat, dass er Mitleidsbekundungen von der Königin in London und verschiedenen Staats- und Regierungschefs von rund der Welt erhalten hat, ist auch er in Stocken geraten und musste sich die Tränen aus den Augen wischen. Es ist also so, dass im Moment ganz Australien buchstäblich in einem Schockzustand ist und Politik eigentlich eine Nebensache ist im Moment.
Informationen von unserem Korrespondenten Urs Welterlin über die verheerenden Wald- und Buschbrände in Australien.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.